Wieder eine Spiegelstory, von der am Ende nur Scherben übrig bleiben? Naja, jetzt ist es soweit. Christian Ulmen geht zum Gegenangriff über und hat Unterlassungsklage eingereicht. Und zwar beim Landgericht Hamburg. Das am Ende könnte jetzt der Beginn des Untergangs des Spiegels sein. Wobei viele schon sagen, der Spiegel ist schon ganz unten angekommen. Denn vor allem auch geht es weiter. Denn nicht nur die möglicherweise Falschberichterstattung des Spiegels, sondern auch das Flaggschiff der deutschen Fake-Berichterstattung, die ARD mit der Tagesschau, musste jetzt im Nachhinein einen Beitrag umschneiden. Ja, was für eine brisante Story. Gleichzeitig ist jetzt auch die Bundesjustizministerin weiterhin unter Beschuss, denn ihr neues Zensurgesetz könnte weit über das hinausgehen, was bisher natürlich in Deutschland nötig wäre. Denn alle bisherigen entsprechenden medialen Themen, die aufgebaut worden sind, sind unter der bisherigen Rechtslage möglich. Wir erinnern uns an die Story von Frau Krone. Dort wurde jemand verurteilt, als auch natürlich im Fall Colin Fernandes greifen bisherige Gesetze schon, wenn es wirklich so war, wie beschrieben. Und um das Ganze auf die Spitze zu treiben, die Panik beim Spiegel ist so groß, dass sich jetzt auch eine Chefredakteurin komplett entblößt, natürlich hier im Internet. Naja, entblößt an der Stelle nicht mit Blick auf die Kleidung, sondern einen fast emotionalen Breakdown hat. Wir schauen uns hier die NGO PsyOp an, die gerade läuft. Denn vor allem bei deutschen NGOs geht gerade die Panik um, was man so auch aus anderen Berichterstattungen hört. Denn wie gesagt, Demokratie sterben soll eingestampft werden. Und da würden Organisationen wie HateAid, naja, drunter leiden. Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf diesem Kanal. Und ja, wie es jetzt auch das Legal Tribune Online hier entsprechend, die LTO, berichtet, und zwar Christian Ulmen greift Deepfake-Verdacht gerichtlich an. Entsprechend der Bericht und wie gesagt, alle Quellen dazu unter diesem Video. Und zwar geht es natürlich jetzt darum, dass er einige Punkte der Berichterstattung entsprechend hier gerichtlich angreift und dort entsprechend laut Legal Tribune Online hier entsprechend laut dem Antrag habe der Spiegel den falschen Verdacht erweckt, Ulmen habe Deepfake-Videos, die Colin Fernandes zeigen, hergestellt und verbreitet. Weiter heißt es, zum zweiten moniert Ulmen, der Spiegel habe den falschen Verdacht erweckt, Ulmen habe gegenüber seiner Ex-Frau wiederholt körperliche Übergriffe und Körperverletzungen begangen, sowie sie bedroht. Und natürlich auch, außerdem sei eine Aussage des Spiegel zur Ladung und zur Absage des Gerichtstermins auf Mallorca falsch. Also um diese drei Punkte geht es jetzt. Einige Punkte, die auch im Spiegel erwähnt worden sind, sind aktuell noch nicht angegriffen. Wobei ich dann natürlich, wie gesagt, weiter meine Vermutung habe, dort wird man es bei den wichtigen Punkten entsprechend auf die Hauptverhandlung ankommen lassen und überhaupt darauf um die Frage, naja, was macht überhaupt die Staatsanwaltschaft in Itzehoe jetzt? Aber wie gesagt, die ersten zwei, drei Punkte sind ja schon mal sehr, sehr spannend, denn es geht hier um den wichtigen Punkt, dass es zum Beispiel heißt, diese Deepfake-Geschichte. Und das sind ja immer wieder die einen sagen, ja, aber in dem Artikel ging es ja gar nicht darum und das wurde ja auch nie behauptet. Naja, aber es ging in dem Artikel ein paar Mal um das Thema Deepfakes. Und ich sag's mal so, wenn man dieses Geschmäckle dann in dem Beitrag, wenn man ihn liest, so im Grunde immer wieder mitschwingen lässt, dann hat man natürlich schon den Eindruck, da könnten auch diese Deepfakes ja gewesen sein. Also es muss nicht explizit geschrieben werden, sondern es ist so zwischen den Zeilen. Und wir wissen ja, wie es Kai Kniffke damals gesagt hat bei der AfD-Berichterstattung, ja, wir haben es nicht direkt gesagt, die Texte sind vielleicht juristisch unangreifbar, aber zwischen den Zeilen wollten wir euch im Grunde schon eine Meinung auftischen. Denn vor allem weiter geht es natürlich jetzt auch hier einen spannenden Teil, den auch der Legal Tribune Online hier entsprechend aufgebracht hat, nämlich der Punkt, naja, das wurde ja nicht so explizit erwähnt und vor allem auch hier die Einordnung, rechtlich wird es hier nun zum einen darauf ankommen, ob im Bericht des Spiegel tatsächlich der Verdacht erweckt wird, Ulmen habe Deepfake-Videos hergestellt und oder verbreitet. Denn über entsprechende Erstellung war nichts im Bericht und auch vor allem, es wurde nicht ausdrücklich der Verdacht erhoben. Und jetzt hat der LTO hier auch einen spannenden Satz rein, deswegen muss ich das auch mit aufgreifen. Auch zahlreiche Medien und Influencer entnahmen genau dies dem Bericht. Um hier juristisch erfolgreich zu sein, müsste das LG Hamburg aber zu dem Schluss kommen, dass der Eindruck beim Leser zwingend erweckt wird. Und jetzt muss ich sagen, ist natürlich richtig an der Stelle. Der brisante Punkt, was ist aber auch, wenn bei der Bundesjustizministerin, die Richterin und Staatsanwältin, glaube ich, war, dieser Eindruck erweckt wird. Was? Glaubst du nicht? Naja, komisch hier an der Stelle.
hier ein Video, was entsprechend die Bundesjustizministerin veröffentlicht hat und man sagen kann, warum sollte sie zu ihrem Deepfake-Gesetz, was sie jetzt einführt, genau diese Story hier jetzt heranziehen und vor allem auch hier einen Beitrag, hier den Spiegel im Hintergrund liegen haben, wo sie gleich selbst durchblättert. Aber wir lassen mal laufen.
Aktuell wird sehr viel über digitale Gewalt gesprochen, digitale Gewalt gegen Frauen. Das ist gut, dass wir darüber diskutieren. Das ist eine Diskussion, die gesamte Gesellschaft betrifft, nicht nur die Frauen. Auch die.
Also, hier geht es jetzt erstmal um digitale Gewalt. Aber im selben Atemzug, im selben Video kommt was?
Die Männer müssen mitdiskutieren. Das Thema ist ungeheuer wichtig und deshalb haben wir sehr früh hier im Ministerium angefangen, einen Gesetzesvorschlag zu erarbeiten. Der ist jetzt fertig und auf der Zielgeraden und wir wollen künftig pornografische Deepfakes, das Herstellen, das Verbreiten unter Strafe stellen, insgesamt die Strafbarkeit von Deepfakes regeln. Wir wollen auch ermöglichen, dass sich Betroffene leichter vor Gericht wehren können.
Okay, dazu muss ich sagen, um die juristische Einordnung dieser Deepfakes, wie gesagt, kennt meine Meinung, ich halte auch nichts oder bin voll gegen diese Deepfake-Themen. Aber hier geht es um das Thema Deepfake-Inhalte. Und am Anfang wird im Grunde hier von der Bundesjustizministerin in einem Video der Fall Colleen Fernandez eingeblendet. Also, damit die Frage, entsteht also nicht nur beim Influencer oder bei Medien entsprechend dieser Eindruck, sondern auch bei der Bundesjustizministerin dieser Eindruck. Und das könnte natürlich schon so sein, dass man sagt, ja, selbst alle glauben das. Ich meine, das war ja auch bei der Korrektivstory, wo ja auch mehrere Öffentlich-Rechtliche abgemahnt worden sind, weil sie im Grunde diesen Bericht des Korrektiv, sag ich mal, unrecherchiert und unhinterfragt übernommen haben. Das nämlich auch zum Beispiel jetzt bei der ARD der Fall. Falschmeldung im Fernandes-Fall. Tagesschau schneidet 20 Uhr Sendung nachträglich um. Die ARD-Tagesschau hat in ihrer 20 Uhr Ausgabe eine Falschmeldung zum Fall Fernandes verbreitet. Das räumt die Redaktion in einem Korrekturhinweis selbst ein und hat die Passage nachträglich herausgeschnitten. Also auch hier sitzt man immer wieder natürlich der Fake-Berichterstattung von, sag ich mal, links-woken Medien auf. Und jetzt kommen wir zum brisanten Punkt. Denn auch mittlerweile im Spiegel scheint zumindest die Panik so groß zu sein, denn da gibt es jetzt ein Video, ein sehr interessantes Video auch von Julian Reichel zu diesem Thema. Und hier sieht man vor allem natürlich auch, wie Melanie Ammann, ihres Zeichens Chefredakteurin, Digital, Funke Berlin, ehemals Spiegel und so weiter, Autorin von Angst für Deutschland und so weiter, die Wahrheit über die AfD, also vor allem hier, sage ich mal, die komplette Breitseite, man kann es nicht oft genug sagen, keine Macht den Drogen. Und jetzt, wie gesagt, hier eine ehemalige entsprechende bzw. Mitarbeiterin des Spiegels, die ja dort durchaus, sag ich mal, fragwürdige Kommentare auch schon von sich gegeben hat, äußert sich jetzt hierzu, weil man natürlich im Spiegel jetzt hier, wie gesagt, jetzt nicht mehr Spiegel, aber hier durchaus wahrscheinlich in dem Kollegenkreis hier auch die Angst hat, naja, was passiert, wenn diese Story jetzt wirklich um die Ohren fliegt? Weil, sind wir ganz ehrlich, die gesamte Reaktionen, die es hier gibt, auch von Journalisten aus dem Spiegelraum, aus dem nahen Spiegelraum oder sonstiges, die sozusagen in dieser Bubble unterwegs sind, sind schon mehr als fragwürdig, weil man natürlich zu Recht sagt hier, naja, was ist denn das, was im Artikel steht, aber was ist denn das, was entsprechend beim Leser ankommt? Das hatten wir auch schon damals bei der entsprechenden Berichterstattung rund um Korrektiv, das Kaffeekränzchen von Potsdam, wo plötzlich Medien, was weiß ich, von der zweiten Wannsee-Konferenz oder sonstiges geschrieben haben, was sich am Ende natürlich als kompletter Humbug herausgestellt hat. Interessant jetzt auch, und da fand ich es ganz spannend, weil mir es gestern auch angezeigt worden ist, von Jasmin Kosubek, die vor kurzem, vor circa einem Monat, ein sehr spannendes Interview geführt hat hier, wie NGOs die rechte Unterschicht erziehen wollen. Insiderin Maike Gosch, die auch jahrelang als Juristin hier entsprechend in der Kommunikation für NGOs gearbeitet hat. Und man merkt, wenn man sich dieses Video anschaut, wie hier vor allem auch mit Blick auf AfD, mit Blick auf Klima, wie mit Blick auf Russland, wie mit Blick auf diese ganzen Narrative, vor allem aus dem linksgrünen Spektrum, man hier teilweise Steuergeld finanziert, das hat sie auch hier entsprechend in dem Interview gesagt, hier sage ich mal, naja, man beißt nicht die Hand, die einen füttert. Und wenn man ganz klar sieht, es gibt ja NGOs, die teilweise 90%, teilweise sogar 100% ihres gesamten Jahresbudgets aus Demokratie sterben bekommen, da muss man sich natürlich die Frage stellen, ist hier eine Hidden Agenda dabei? Und da kann man natürlich mittlerweile sagen, das wird vor allem auch für den Spiegel durchaus brisant. Denn, wie gesagt, für mich auch, wie ich den Beitrag gelesen habe, war es schon so, dass ich natürlich gesagt, okay, vielleicht im schnellen Durchlesen. Wie gesagt, es geht keiner her und liest so einen 30-Minuten-Artikel zweimal oder dreimal, wenn man sich nicht der Tiefe damit befasst. Aber wenn man den nur einmal durchliest, beim ersten Mal lesen, hatte ich auch den Eindruck, hey, das geht doch um Deepfakes. Erst beim zweiten Mal lesen habe ich dann gesehen, okay, naja, da wird schon immer wieder versucht, dieser Bogen zu schlagen. Aber jetzt die Frage, wie oft liest jemand
einen 30-Minuten-Artikel zweimal, dreimal, viermal. Du liest so was ich, so einen 700-Wörter-Beitrag. Den liest du vielleicht zwei, dreimal. Aber nicht einen so umfangreichen Artikel. Und dann ist die Frage, was bleibt für ein Eindruck beim ersten Mal lesen? Was der normale, ich würde sagen 99% der Leser so einen Beitrag lesen. Am Ende, was bleibt danach übrig? Und dann haben wir hier durchaus natürlich die fragwürdige Situation. Am Ende muss man sagen, das ist jetzt auch erst der nächste Punkt, der dann auch juristisch geklärt wird. Gestern wurde, wie gesagt, hier dieses Verfahren im Grunde eingeleitet, entsprechend dadurch, dass natürlich hier Herr Ullmann sich an das LG Hamburg bzw. seine Rechtsanwälte sich an das LG Hamburg gewendet haben. Ist eine dynamische Entwicklung, die wir hier haben. Das heißt, täglich wird es hier wahrscheinlich neue Informationen geben. Aber was mir auch schon wieder hier auffällt ist, und das finde ich, wie gesagt, diese mediale Kampagne, die wir hier begleiten, mehr oder weniger als Berichterstatter von außen sozusagen, und auch diesen ganzen Komplex rund um die NGOs, dass im Vergleich dazu Christian Ullmann der ruhigere auch ist. Hier wahrscheinlich, weil er einfach sagt, okay, ich lasse das erstmal wirken, was wir auch erfahren, wie gesagt, bei Luke Mockridge, bei entsprechend natürlich Till Lindemann, bei Kevin Spacey und so weiter. Die haben es alle erstmal abwarten lassen. Und die Frage ist am Ende, auch wenn jetzt hier gegen die Hauptvorwürfe, was viele wahrscheinlich gleich kommentieren werden aus dem linksextremen Spektrum, nicht vorgeht, vielleicht wartet er einfach nur darauf, was dann vor Itze hier dabei rauskommt. Weil dann sind wir nicht beim brisanten Punkt. Und das ist nämlich dann der richtige Knaller, der dann kommen könnte. Wie gesagt, was passiert, wenn Christian Ullmann hier entweder auch die deutsche Staatsanwaltschaft entsprechend sagt, wir stellen das Verfahren ein oder wir prüfen nicht mehr weiter, dann hat man hier im Grunde von der Staatsanwaltschaft kein Verfahren, was eingeleitet worden ist. Das wäre ein Szenario, wo man sagt, hey, liebe Spiegel, war jetzt auch nicht so ganz richtig, vielleicht dann auch wieder ein Abmahngrund. Oder Verfahrenspunkt Nummer 2, und das wäre natürlich auch für Colleen Fernandez das komplett, ich meine, ihre Karriere ist jetzt eh schon beendet, aber das wäre dann das ultimative Karriereende und dann können Sie sich wahrscheinlich nirgends mehr blicken lassen. Was passiert, wenn am Ende vor Gericht Christian Ullmann gewinnt? Und das ist vor allem das, was ich glaube, was viele immer noch unterschätzen, dass ein Verfahren natürlich auch hier für Christian Ullmann ausgehen kann. Das sollte man auch nicht vergessen. Und dann dürften einige Arbeitsplätze auch bei NGOs, naja, schnell, sag ich mal, in der Agentur für Arbeit landen. Denn ich sag's mal so, dann hat man vor allem auch den größten Grund, Demokratie sterben zum Beispiel abzuschaffen.